Ja, vielleicht wollen wir noch mal ein bisschen die Fenster öffnen. Dann kommt ein wenig frische Luft da rein. Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich, weil das der Axel auch gebetet hat, ich freue mich, dass ich predigen darf, dass ich einen Text euch versuchen darf, ein wenig näher zu bringen. Und wir sind in der Predigtreihe des Kolosserbriefes und ich darf heute fortführen im Kolosser 2 ab Vers 16. Und zunächst einmal will ich noch eine kurze Rückschau machen, bevor wir dann tatsächlich in den Text reingehen. Der Roland hatte vor, glaube ich, 2 Wochen die Textstelle davor gehabt, nämlich die ersten 15 Verse. Und mir ist so in Erinnerung gekommen, wie er doch auch zum Teil herausgestellt hat, dieses allein Christus. Und die heutige Fortsetzung ist ein Stück weit eine Gratwanderung. Das möchte ich versuchen, uns allen ein wenig näher zu bringen. Vielleicht versuche ich es dadurch, dass ich euch kurz erzähle, dass ich gestern mit meinem großen Sohn beim Skifahren gewesen bin. Das an für sich ist jetzt nichts Besonderes, aber das, was wir dabei erlebt haben und wie der Herr mich dann oftmals einfach auch anspricht, auch durch seine Schöpfung anspricht, das ist einfach das, was ich euch dahinterstehend weitergeben möchte. Und zwar waren wir in dem Skigebiet Hahnenkamm. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Auf jeden Fall besteht da eine Möglichkeit, oben auf dem Kamm entlang zu fahren. Und links und rechts sind entweder Felsen oder es geht relativ steil bergab. Das ist dann abseits der Piste und es wäre auch nicht gut, dahin zu gelangen, weil wir das wohl kaum überleben würden zum Teil. So ist es auch auf einer Gratwanderung. Es ist nämlich relativ eng, jedenfalls für die Geschwindigkeit, die man irgendwo geht, und links und rechts ist relativ viel Abgrund. Und ja, wenn man sich bewegt und beim Skifahren ist, da sind da natürlich auch andere Menschen auf der Piste, die sind da auch unterwegs. Und man muss dann schon einerseits auch auf sie Rücksicht nehmen und andererseits aber darauf achten, dass man selber auf seinem Weg bleibt. Ja, und so möchte ich einfach die Predigt und auch diesen Text euch näher bringen und mit der Überschrift versehen: Gesetzlichkeit hat Risiken und Nebenwirkungen. Und so wollen wir lesen, Kolosser 2, ab Vers 16. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch jemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Soweit Gottes Wort. Die Predigt habe ich eingeteilt in die falschen Lehren, die falschen Lehrer und den rechten Wandel. Und beginnen möchte ich mit den falschen Lehren. Da steht in den ersten beiden Versen, also Verse 16 und 17, Da ist die Rede von Speise oder Trank, Feiertage, Neumond, Feste, Sabbate. Und wenn wir uns an Roland seine Predigt zurückerinnern, und ich will das uns allen noch mal kurz in Erinnerung rufen, dann ist eigentlich in den vorangegangenen Versen davon die Rede, dass mit Christus das Heil und die Freiheit in unser Leben hineingekommen ist. Dass wir Vergebung erfahren haben. Und in Vers 14, da heißt es, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Dahin hat er es gebracht. Und dadurch haben wir Vergebung erfahren. Und wenn wir jetzt auf unseren Text schauen, dann passt das einfach nicht zusammen. Die Freiheit des Christus, die wir aus den vorangegangenen Versen erfahren haben und die Paulus uns da ausführt, und die neue Gesetzlichkeit, die durch Irrlehren hier eigentlich in die Gemeinde nach der Kolosser gekommen ist. Und wenn wir uns das auch vor Augen führen, dass das Gesetz und dass die Satzungen dazu da waren, unsere eigene Sünde eigentlich oder uns der eigenen Sünde zu überführen, dann erinnern wir uns auch, dass Christus die Sünde überwunden hat. Und in Vers 15 heißt es dann schließlich, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das ist der Triumph, den Christus für uns errungen hat am Kreuz auf Golgatha. Und deswegen, ja, möchte ich sagen, es ist einfach so wichtig, von dieser Gesetzlichkeit einfach auch Abstand zu gewinnen, weil wir durch Christus in ein neues Leben hinein gerufen sind und insoweit das Gesetz überwunden haben. Offensichtlich ist es aber so, dass jedenfalls in der Gemeinde in Kolosse Irrlehren sich breit gemacht haben, dass da irgendwie ein Boden da gewesen ist dafür, dass Menschen Speise und Trank zum Beispiel angesprochen haben. Und so wollen wir uns das nochmal ein bisschen näher eben auch anschauen und auch eine Parallelstelle hinzuziehen. Und da könnt ihr mit mir mal aufschlagen im Römerbrief, Kapitel 14. Da kommen wir nachher auch noch mal ganz kurz hin. Insoweit, wer den einen oder anderen Finger frei hat, kann ihn für später noch drin lassen. Römer, Kapitel 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Und im ersten Korintherbrief heißt es auch weiter, so bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Liebe Geschwister, das ordnet für mich und so wie ich das verstehe, sehr deutlich, was Speise und Trank eigentlich bedeuten. Das ordnet sehr deutlich, dass uns Speisevorschriften nicht näher zu Gott bringen. Für die Nähe zu Gott, für die Gemeinschaft des Schöpfers mit seinen Geschöpfen, und das sind ja wir, genau dafür ist Christus gestorben. Also ist die Zweckbestimmung von Speise und Trank doch die leibliche Nahrung. Sie versorgt unseren Körper und damit auch unser weltliches Leben. Geistlich ist Christus unsere Nahrung. Er sagt von sich selber, ich bin das Brot des Lebens. Also alles, was uns wirklich geistlich stärkt und nährt, Das geschieht durch Christus und das führt uns in die Gemeinschaft mit ihm. Eine Speisevorschrift kann das nicht erreichen. Christus allein, ja, hat den Boden geschaffen, hat die Voraussetzungen geschaffen, dass wir in Gemeinschaft zu Gott treten können. Ich komme zu den Feiertagen. Die meisten davon sind im 3. Mose 23, wer das mal nachlesen möchte, aufgeführt. Ich greife einfach mal das Passafest heraus. Wir wissen aus Matthäus und aus den anderen Evangelien, dass Christus selbst sich hingegeben hat als das vollkommene Passahlamm. Also über Jahrhunderte hinweg haben die Israeliten das Passa gefeiert und es war ein Schatten, eine Vorschau auf Christus selbst als das vollkommene Passahlamm. Und so können wir nachlesen und erfahren, dass sich auch nicht nur das Passa, sondern auch die anderen Feste, dass die eine Vorschau, ein Schatten auf Christus hin gewesen sind und dass sich die Feste in Christus auch erfüllt haben. Oder es ist das Neumondfest angesprochen. Ich musste nachlesen, im 4. Mose 28 wird es angesprochen und dargestellt als ein Fest, das jeden Monat am ersten Tag gefeiert worden ist. Es sind Brandopfer gebracht worden und im Psalm 81, Vers 4 wird deutlich gemacht, dass es zu feiern ist. Warum ist es zu feiern? Es diente der Erinnerung, wie Gott die Welt doch wunderbar und geordnet erschaffen hat. Und auch dieses Fest war nur ein Schatten des Christus, der kommen sollte. Im Johannesevangelium heißt es gleich zu Beginn, alles ist durch dasselbe entstanden, nämlich durch das Wort, das bei Gott war und das Gott ist. Und Jesus, der diese Ordnung geschaffen hat, ist in die Welt gekommen, um uns mit hineinzunehmen in die neue Ordnung, in den neuen Bund. Der vierte und letzte Punkt in diesem Vers, das sind die Sabbate. Der siebte Tag der Schöpfung, der wird hier nochmal gesondert angesprochen, weil Gott an diesem Tag geruht hat. Wenn man das so schnell liest, dann hat man relativ schnell auch den Eindruck, dieser Tag ist eigentlich für Gott gemacht worden. Aber wir dürfen in der Bibel weiter nachlesen, dass der Sabbat unseretwegen eingesetzt worden ist. Nämlich als ein Tag der Versammlung, als ein Tag des Gottesdienstes. Ein Tag, an dem wir uns ganz besonders Gott eigentlich nähern sollten. In die Gemeinschaft hineingehen sollten oder die Gemeinschaft mit ihm suchen sollten, so möchte ich besser sagen. Und mit der Menschwerdung Gottes, nämlich, dass er seinen Sohn gesandt hat, ist Christus der Herr über den Sabbat geworden. Und in ihm können wir Ruhe finden. Und so ist es auch zu verstehen, dass Christus der Herr über den Sabbat geworden ist und dass der Sabbat für uns die Bedeutung verloren hat. Er war also nur ein Schatten auf den, der da gekommen ist. Und nach Jesu Tod, und wir haben uns ja auch gerade im Abendmahl daran erinnert, da ist dieser Tag auch zum ersten Tag der Woche geworden. Also der siebte Tag ist der wichtigste Tag der Woche geworden und nach unserem Kalender und nach unserer Zählung der erste und wichtigste Tag der Woche geworden. Die Gemeinde hat angefangen, sich an diesem Tag wirklich zu versammeln und das Brot zu brechen und ja, das Wort zu verkündigen, die frohe Botschaft weiterzuerzählen. Somit gibt es nun keinerlei Verpflichtung mehr, den Sabbat zu halten, sondern es ist ein Tag der Versammlung geworden. Und wenn wir nochmal in Römer 14 hinübergehen, ich habe schon weggeschlagen, ein paar Verse weiter vorne, nämlich die Verse 5 und 6, da heißt es, Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Und so sind uns diese Tage als ein Schatten auf Christus hin gegeben. Und ja, dort, wo wir die Freiheit des Christus angenommen haben, und das war bei unserer Wiedergeburt, da sind wir frei geworden von diesen Satzungen, von diesen Festlegungen. Und Paulus ermahnt uns hier, dass wir uns eben nicht wieder erneut unter dieses Gesetz und unter all die Satzungen bringen lassen sollen. Für uns heißt es, dass wenn wir dahin zurückkehren, dass wir eigentlich zu einer äußerlichen Religiosität zurückkehren. Und Religiosität hat Christus nicht im Blick, sondern ich bin fest davon überzeugt, die hat in allererster Linie uns im Blick. Und so würden wir die Freiheit und den Triumph, den Jesus am Kreuz von Golgatha für uns errungen hat, auch verleugnen. Wir würden uns selbst, und damit komme ich zu Vers 18, um den Kampfpreis bringen lassen. Und damit kommen wir zu dem zweiten Teil, nämlich zu den falschen Lehrern. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirktem Wachstum. In Demut gefallen. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann wird sehr schnell deutlich, wer sich in Demut gefällt, der ist ja in Wirklichkeit bei sich selbst, weil er gefällt sich ja auch darin und er stellt eigentlich das eigene Verhalten heraus. Und bei der Vorbereitung, als ich über die Demut nachgedacht habe, da musste ich einfach gucken, was steht dazu in den Sprüchen drin. Sprüche 19, Vers 16. Besser bescheiden sein mit den Demütigen, als Beute teilen mit den Stolzen. Falsche Demut ist wahrer Stolz und beides kann meines Erachtens damit auch überführt werden. Oder in Kapitel 8, Vers 13 der Sprüche. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, also das Gegenteil der Demut. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Und Jesus selbst sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ihr Lieben, und so wollen wir da drauf schauen und uns ist dieses Wort ja auch zur Warnung gegeben, ja, dass wir darauf Acht haben, das werde ich auch nachher nochmal aufzeigen. Es ist uns zur Warnung vor falschen Propheten gegeben und so wollen wir darauf achten, wer womöglich in falscher Demut unterwegs ist. Der nächste Punkt, der hier angesprochen wird, ist die Verehrung oder sind diejenigen, die sich in der Verehrung von Engeln gefallen. Mir selber ist das relativ sehr fremd, will ich mal sagen. Aber es ist uns nicht umsonst auch hier als Warnung zur eigenen Achtsamkeit gegeben. Und das bedeutet ja auch immer etwas für uns, nicht nur im eigenen persönlichen Leben, sondern auch immer für uns als Gemeinde insgesamt. Also die Verehrung von Engeln. Und ganz klar, da komme ich zuerst auf die 10 Gebote im 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, Jahwe selbst. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und Jesus selbst in Matthäus 4, als er versucht worden ist, sagt er in Vers 10, Matthäus 4, Vers 10, da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ihr Lieben, das ist für mich ganz klar, dass die Verehrung von Engeln da nicht hineinpasst. Und so wollen wir einfach auch daran festhalten, dass wir immer den klaren Blick auf Gott selbst, auf Christus selbst haben, so wie wir es eben auch im Abendmahl getan haben und in unseren Gebeten. Es braucht nichts hinzugetan werden. Und wir wollen uns nicht in Sachen einlassen, die wir nicht gesehen haben. Und wir wollen nicht Personen nachfolgen, die sich auf Sachen einlassen, die sie nicht gesehen haben. Das ist der dritte Unterpunkt. Allein Christus. Ich nehme wieder Bezug auf die Predigt vom Roland vor 2 Wochen. Seine Botschaft genügt. Hier steht alles aufgeschrieben. Und da ist mir ein Vers eingefallen aus Johannes 15. Da hat mal einer vor mir gepredigt und seitdem steht es in meiner Bibel drin. Oder ich habe es mir gekennzeichnet. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus sagt, er hat uns alles verkündet. Und das steht hier drin aufgeschrieben, dieses alles. Also mit der Bibel haben wir das vollständige Wort Gottes und alles hinzudichten, alles, was jemand gesehen oder gehört haben will, wo es, wie soll ich sagen, keine Schau da drauf gibt oder keinen Beweis dafür gibt, ist eine Hinzudichtung. Und Gott selber warnt uns davor und sagt, es ist uns alles verkündet. Das Evangelium Gottes, das Evangelium Christi ist vollständig. Und so richtet dann auch Gott selbst darüber, denn diejenigen, so heißt es hier weiter, sind ohne Grund aufgeblasen mit fleischlicher Gesinnung. Sie suchen nach eigener Anerkennung und Ehre und solche halten nicht fest an dem Haupt und das ist Christus. Und so ist Christus auch selber derjenige, der das geistliche Wachstum schenkt. Christus selbst hält die Glieder der Gemeinde zusammen wie Gelenke und Bänder den Körper. Wer mal einen Bänderriss gehabt hat, der weiß, dass da plötzlich die Dinge nicht mehr richtig funktionieren. Und so dürfen wir im Umkehrschluss wissen, dass Christus derjenige ist, der den Körper zusammenhält und der die Gelenke und Bänder zusammenhält, damit alles gut funktioniert. Und so geschieht denn auch das geistliche Wachstum. Gott ist es, der es schenkt. Ich komme zu meinem dritten Punkt, nämlich dem rechten Wandel. Es sind die Verse 20 bis 23. Und da heißt es zunächst, oder es werden angesprochen, die Grundsätze der Welt. In Vers 22 ist die Rede von den Weisungen und Lehren der Menschen. Das ist, so hab's ich gesehen, im Vers 8 schon mal vorher auch angesprochen worden, im gleichen Kapitel. Denn da heißt es, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug. Das ist ein Teil dessen, was mit Grundsätzen der Welt gemeint sein kann. Mit Weisungen und Lehren der Menschen. Ich habe mir ein paar Beispiele nochmal aufgeschrieben, was sich dahinter verbergen kann. Das ist die Selbstverwirklichung, die heutzutage angepriesen wird. Das ist der Weltfrieden, der teilweise verkündet und angestrebt wird. Das ist dieses übertriebene Wirtschaftswachstum und das eigene Gewinnstreben. Das ist im geistlichen Bereich, aber auch der Aberglaube und die Esoterik und ganz viele andere Dinge. Heutzutage haben solche Dinge sehr häufig eine Art religiösen Charakter bekommen. Es sind Grundsätze der Welt geworden. Du kommst fast nicht mehr aus, an bestimmten Stellen mitzumachen. Und so müssen wir immer wieder in unserem eigenen Leben natürlich aufpassen. Dieses Wort ist uns zur Ermahnung eben auch gegeben. So müssen wir in unserem eigenen Leben immer wieder aufpassen, dass wir davon freigemacht worden sind. Im Galaterbrief heißt es, ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. So war es in unserem alten Leben. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Mit Christus sind wir also den Grundsätzen der Welt gestorben. Und das erinnert mich immer an meine eigene Wiedergeburt. Das macht einfach auch so deutlich, wie wichtig es ist, dass eine echte, wirkliche Wiedergeburt stattgefunden hat in unserem Leben. Dass wir uns einmal entschieden haben, dass wir unserem alten Leben den Rücken zukehren wollen. Dass wir das hinter uns lassen wollen. Und so bekommen wir Anteil am Erbe Christi. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist das Erbe Christi, so wie es im Römerbrief formuliert wird. Und so, ihr Lieben, gibt es für uns Gläubige nichts, warum oder weshalb wir den Grundsätzen der Welt nacheifern sollten. Und so braucht sich niemand wieder Satzungen auferlegen lassen. Die Grundsätze der Welt, die repräsentieren unser altes Leben, den alten Bund. Christus aber hat uns ein neues Leben gegeben. Und er ist der Mittler, das haben wir in dem einen Lied auch eben gesungen, hat wunderbar gepasst, Axel. Er ist der Mittler zwischen Gott und mir. Und ich darf euch sagen, Christus ist mir zum Herrn geworden in meinem Leben. Und ihm gilt nun die ganze Sehnsucht meines Herzens. Allein Christus. Und wenn ich nun in einem neuen Bund lebe, ein neues Leben habe, dann habe ich Anteil an seinem Erbe. Und wie sollten mich dann eigentlich noch Speisevorschriften oder religiös verpacktes Verzichten näher zu Gott bringen? Das war ja der ursprüngliche oder ist ja der ursprüngliche Ziel solcher Handlungen, wo man sich selber etwas auferlegen will, um näher zu Gott zu kommen. Er ist ja schon in mir, in diesem neuen Bund. So nah, so eng, er ist in mir drin, er hat Einzug erhalten in mein Herz. Wie sollte ich also noch näher zum Herrn kommen, denn er ist ja schon in mir. Und mir ist ja zeitlich zugesagt, dass ich nach diesem Leben einmal bei ihm sein werde. Und es heißt weiter, rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Und es zeigt einfach nochmal, dass all diese Dinge ein zeitliches Ende bekommen werden. Hier wird nochmal deutlich gemacht, dass die weltlichen Dinge auch in der Welt verbleiben werden und dass sie nicht für die Ewigkeit dienlich sind. Und doch, es heißt in diesem Satz weiter, Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben. Also, es gibt offensichtlich eine Gefahr, dass wir geblendet werden von sehr schönen Gewändern. Ich weiß nicht, ob euch Kleidung manchmal auch sehr gut gefällt. Wenn ich euch das so sitzen sehe, ist das schon der Fall, ja, dass ihr euch gerne gut kleidet. Aber hier ist ja damit gemeint, etwas vorzutäuschen. Hier ist ein Gewand gemeint, das nur übergezogen wird, das übergestülpt wird über etwas andere, über etwas anderes, was man nicht so unbedingt sehen will. Ja, und wenn wir uns also blenden ließen von so schönen Gewändern, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir vielleicht schon bald, ja, erkennen, dass auch dieser Schein trügt. Und dann ist es auch nicht selten zu spät. Dann sind wir unter Umständen auch bereits reingefallen auf diesen Schein. Und mir ist eingefallen, dass viele Dinge unserer Zeit einen Schein von Weisheit bekommen, weil alles mit einer schönen Philosophie oder vermeintlichen Weisheit irgendwie so umgarnt wird. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ein oder andere führt dann dazu, dass ich vielleicht auch mal im Internet zum Beispiel nachschaue. Und da gibt es eine Maschine namens Google, die ist einerseits ein Segen, aber die kann auch sehr schnell eigentlich so zu den ganzen Verirrungen führen, weil eine Vielzahl von irgendwelchen, ja, anscheingebenden Ergebnissen in dieser Trefferliste uns eigentlich auch eher wegführen, eher in die Irre führen, ja, eher dahin bringen, dass wir diesem Schein der Weisheit womöglich gar eher nachlaufen. Und so wollen wir uns doch bitte daran erinnern, dass uns alles verkündet ist, was wir auf dem Weg zum Herrn wirklich auch wissen müssen. Sprüche 14, Vers 12, da heißt es, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Ihr Lieben, das ist die Gratwanderung oder das ist die Skifahrt auf dem Kamm. Wenn ich da zu weit nach links oder zu weit nach rechts irgendwie meine Schwünge setze, meine Lebensschwünge eher an den Rändern suche, dann ist die Gefahr groß, dass ich auch mal abrutsche. Nur wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Und so wollen wir nun in Christus wandeln, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Das stand schon in den Versen 6 und 7 drinnen. Und es passt auch hierher, weil es uns zeigt, wie unser rechter Wandel aussehen soll. Und es gäbe noch einige Dinge mehr zu sagen zu dem rechten Wandel, aber das ist nicht der Kern der heutigen Predigt. Diese Danksagung, das möchte ich euch allerdings nicht vorenthalten, weil es einfach zu diesem Kapitel dazugehört. Und so möchte ich nochmal zusammenfassen und zu einem Ende kommen. Den Kolossern waren die falschen Lehren und die falschen Lehrer eine traurige Realität. Uns sind diese Worte eher Warnung und Vorsorge. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass die Zukunft der Gemeinde, jedenfalls einzelner Gemeinden, in Gefahr ist. Und wie schnell kann es gehen? Der Herr warnt uns eindringlich vor falschen Propheten. Können wir alles nachlesen. Paulus schreibt in der Apostelgeschichte an die Epheser, darum wacht und denkt daran, dass ich nie aufgehört habe, jeden Einzelnen zu ermahnen. Dafür ist uns dieses Wort gegeben, ihr Lieben. So sollen wir einfach auch prüfen, was nicht den Menschen, sondern was Christus Ehre macht. Nicht, dass wir blindlings jemanden hinterherlaufen, der uns womöglich eher in den Abgrund führt. Und so meine ich es auch, dass diese Art der Gesetzlichkeit und diese falschen Lehren Risiken und Nebenwirkungen haben. Und es sind, das meine ich, nicht nur Nebenwirkungen, sondern sie werden ganz schnell zu entscheidenden, zu nachhaltigen Wirkungen in unserem Leben. Beim gestrigen Skifahren sind wir gut runtergekommen, und zwar auf einer präparierten Piste. Und so wollen wir einfach auch in unserem Leben, in unserem Glauben auf festem Grund stehen und uns auf Christus und auf sein Wort verlassen und auf den von ihm präparierten Weg, gegeben durch sein Wort. Amen.